Wir lesen aus Johannes 18. Da führten sie Jesus von Kaiphas zum Prätorium. Prätorium war der Sitz des kaiserlichen Statthalters der römischen Weltmacht. Eigentlich ist das in der Zitadelle gewesen, aber auch immer wer Israel Turi war, der kennt ja auch die Stelle bei den Schwestern von Sion, wo man unten die Steine noch sieht, wo die Kriegsknechte gewürfelt haben. Auch das ist sehr eindrücklich, wo es sich stattgefunden hat. In dieser Nacht war das höchster Alarmzustand für alle Verantwortlichen für die Sicherheit in Jerusalem, weil sicher um die 100.000 Festpilger in dieser kleinen Stadt waren. Und da war immer die Angst, dass ein nationaler Aufstand, eine Revolution droht von den Zeloten, von den Eifern. Da führten sie Jesus von Kaiphas zum Prätorium und auch der Pilatus war mitten in der Stadt, um sofort handeln zu können, wenn was passiert. Es war früh am Morgen und sie gingen nicht hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten. Es ist ja immer schwierig mit der Gesetzestreue, wenn das beim Gesetz an den, wie hat Jesus immer gesagt, an den Kleinigkeiten ganz festgemacht wird und man die Hauptsachen nicht mehr sieht. Die Angst, sich zu verunreinigen, wenn sie ins Prätorium hineingehen, dabei töten sie den Boten Gottes. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, was für eine Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überliefert. Das Problem, es ist immer noch nicht ein Schuldspruch vom Synhedrion da, weil er hat Gott gelästert. Und was für eine Klage habt ihr? Das muss ja eine Anklage bestehen vor Gericht, damit ein Gericht sie überhaupt befassen kann. Es ist ja ganz interessant, dass wir heute auch eine Justiz haben, die in den ganzen Missbrauchsfällen immer ist, das nie ein Gericht befasst. Presse erhebt Anklage, aber die Betroffenen werden nicht verhört, ist kein Verteidiger da, ist auch keine Klage da. So ganz komische Rechtsauffassung. Wir müssen wieder gucken, unser Recht ist schon was Schönes. Dass man, wie heißt denn unsere Verfassung? Wer nicht von einem Gericht verurteilt ist, ist nicht schuldig. Auch in der europäischen Verfassung. Wir haben ganz viel Rufmord in unserer Presse, wo Leute verurteilt werden durch eine Anklage, die nicht durch ein Gericht durchläuft. Dass wir das hinnehmen seit vielen Jahren, ist eine ganz schlimme Sache. Pilatus ist sehr rechtsbewusst, römisches Recht, studieren heute unsere Juristen an der Uni, weil das noch vorbildlich für uns ist. Welche Klage habt ihr? Wenn die Klage ist, kann der Verteidiger Stellung nehmen, aber ohne Verteidiger gibt es auch keinen Prozess. Wäre dieser nicht ein Übeltäter? Da sprach Pilatus ihn, so nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm, wir dürfen niemanden töten. So sollte das Wort von Jesus erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welches Todes er sterben würde. Dann ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du das von dir aus oder haben dir es andere über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ganz wichtig. Der größte Niedergang auch unserer Verkündigung in den Kirchen, dass wir das Evangelium zu einer Sache dieser Welt gemacht haben. Jesus spricht vom neuen Reich, das ist ganz anders. Man hat eine Angst, weltfremd zu sein. Das Evangelium ist weltfremd. Wir reden von Reich Gottes. Und das ist die neue Größe da. In dieser Welt lösen sich viele Dinge nicht mehr. Wir wissen, dass diese Welt dem Untergang geweiht ist und schrecklich endet unter der Herrschaft des Antichristen. Das, was Jesus uns bringt, ist das, was in der Bergpredigt in den Seligpreisungen sagt, das Reich Gottes ist angebrochen. Und wir sind Bürger dieser neuen Welt und gehen auf die Vollendung dieser Welt zu. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, finde keine Schuld an ihm. Es besteht aber die Gewohnheit bei euch, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber, ein Mörder. Wir wissen immer, dass in den Evangelien Verschiedenes erzählt wird, was im anderen Evangelium nicht kommt. Das ist kein Widerspruch, sondern eine Ergänzung. Es gibt eine Evangelienharmonie, wo die Evangelien zusammengestellt sind. Und das ist auch schön, wenn man das in diesen Passionstagen liest. Zugrunde liegt, gestern hat mich einer gefragt, weil diese Szene bei der Verhaftung, wie Judas den Kuss gibt und das andere Mal, wo die Soldaten zurückweichen, das ist trotzdem kein Widerspruch, sondern ergänzt sich wunderbar. Und Sie kennen auch hier das ein anderes Evangelium erzählt von der Frau des Pilatus, die einen Traum hatte. Es ist immer so, wenn wir berichten von dem, was auch heute von der Ansprache bei Ihnen hängen bleibt, dann ist das ganz Verschiedenes, weil wir bei Verschiedenem hinhören, auch wenn wir etwas erleben, bei einem Ausflug erzählt der eine dies und das andere das, wo er gerade einen Schwerpunkt legt. Und es ist immer interessant, auch wo die Evangelisten den Schwerpunkt darauf legen. Im Lukas-Evangelium zum Beispiel, wenn Sie das ganze Lukas-Evangelium der Lukas hat ganz besonders beschrieben, wo es um das Geld und die Armut geht. All diese Geschichten, die dann in den anderen Evangelien nicht kommen, sind beim Lukas drin. Das ist aber kein Widerspruch. Auch die Weihnachtsgeschichte ist wo beim Lukas drin, von der Geburt in Bethlehem. Und das ergänzt sich wunderbar. Und hier in der Geschichte des Pilatus, jetzt achten wir nochmal drauf. Wir waren gestern bei Kaiphas, der amtierende Hohepriester. Dann war der Hannas noch davor Hohepriester, der Schwiegervater. Interessant, wie das auch alles vermurbelt war, wo Jesus verurteilt wurde, aber die Juden können nicht einen zum Tode verurteilen. Das Problem. Und Sie sehen auf einmal, wie der lebendige Gott Regie führt, auch in dieser schrecklichen Passionsnacht. Gott hat das alles in seiner Hand. Es geschieht aus Fest, weil das große Vollendung des Passafestes Opfer von Jesus ist auf das Fest. Das ist ja immer der Grund, auch wenn man in Ostern nach Israel reist, dass man immer mit dem Passa zusammenstößt. Weil der Termin vom Passa immer wieder auch mit unserem Osterfest zusammenhängt. Darum wandert ja das Osterfest bei uns und ist deshalb zusammengelegt, dass Jesus ist dorthin das neue Passalam, das geschlachtet ist zur Versöhnung der Welt. Und interessant, dass wenige Jahrzehnte später auch der Tempel zerstört wurde und die Juden seitdem kein Lamm mehr schlachten können. Feiern das Passa wie wir, mit dem Kelch und dann mit dem Matzenbrot. Wird kein Fleisch mehr gegessen. Und es ist interessant, wie das alles war. Jetzt führen sie ihn zu Kaiphas. Deshalb ganz wichtig, Jesus wurde nicht von den Juden zum Tod verurteilt. Das ist natürlich falsch. Sondern von der weltlichen römischen Macht, von Pilatus. Ohne Pilatus gab es kein Todesurteil, erst recht nicht am Kreuz. Die Juden durften keinen kreuzigen. Was hätten die Juden machen dürfen? Steinigung. Das, was sie bei Stephanus gemacht haben. Das war nach dem jüdischen Gesetz möglich, eine Steinigung wegen Gotteslästerung. Aber das wollten sie nicht. Sie wollten unbedingt die Kreuzigung. Und da ist eine Weissagung erfüllt, die über Jesus da war. Und deshalb wird Jesus der weltlichen Macht übereignet. Der Pilatus ist natürlich in einer völlig blöden Lage. Was hat er mit einer Gotteslästerung zu tun? Das ist für das römische Recht kein Todesurteil. Grund gewesen. Und jetzt wird es noch einmal ganz offensichtlich, dass Jesus der Unschuldige ist, weil kein weltliches Gericht irgendeine Anklage gegen ihn vorbringen kann. Weder vom jüdischen Gesetz her eine Anklage, denn er hat keine Gotteslästerung gemacht, er hat nur auf die Frage des Beschwörens gesagt, ja, ich bin Gottes Sohn. Und das ist ganz wunderbar eindeutig, dass es in der Passionsgeschichte noch einmal hervortritt, dass Jesus das Opferlamm ist für unsere Schuld. Und Pilatus wird nun gefragt und er kommt dann raus, welche Klage bringt er? Und dann sagt er, ich bin doch kein Jude. War natürlich typisch antisemitisch. Er sagt, was ihr für Streitereien haben, geht mich doch als Römer nichts an. Ich bin doch einer größeren Macht untertan. Und sagt, ihr dürft doch mit dem Jesus machen, was ihr wollt. Dann tötet ihn doch, ich möchte mich in diese Sache nicht einmischen. Und nun wird das erfüllt, was geschrieben steht. Das ist ja in der Bibel ganz wichtig, dass erfüllt ist, was geschrieben steht. Wissen Sie, dass bei den Theologen in der Ausbildung ein Satz gilt? Das müssen Sie mal hören. Wenn eine Prophetie da ist, dann ist sie immer erst nachträglich geschrieben worden. Denn Sie gehen nicht davon aus, dass eine Prophetie wahr sein kann. Das müssen Sie bloß wissen. Dass die Begründung theologisch, weil das im menschlichen Denken ist, es gibt ja keine Prophetie, und die ist alle nachträglich bloß erfüllt worden. Für uns gerade umgekehrt, das, was geschrieben steht, das, was im Kreuz geschieht, ist ja alles schon in den Psalmen vorweggenommen, bei den Propheten, und Jesus erfüllt das. Und das ist auch für uns ein Grund, auch in der Bibel immer wieder zu wissen, die ganze Bibel erfüllt das, was im Alten Testament verheißen war. Und die großen Weissagungen Gottes werden wahr. Der Kreuzestod war der schmählichste Tod. Kein römischer Bürger durfte gekreuzigt werden. Das war so ein verruchter Tod, dass nur Jesus diesen schrecklichen Tod aller Hinrichtungen getragen hat. Der Kreuzestod war deshalb so schlimm, weil die Delinquenten durch diese Hangstellung erstickt sind. Und wenn Sie wissen, was der Erstickungstod ist, das ist ganz furchtbar, wenn man dann wenn die Lunge am Ende keine Luft mehr kriegt. Auch das Wasser fehlt plötzlich. Ein ganz grässlicher Märtyrertod, der für den Sohn Gottes bereit war. Die tiefste Finsternis dieser Welt hat Jesus durchlitten. Und deshalb ist Jesus am Ende von der weltlichen Macht zum Tode überführt worden, weil wir ja immer wieder auch das hören, ja, die Juden haben Jesus gekreuzigt. Nein, das hat der römische Staat gemacht. Das waren römische Bürger, aber es ist so, die ganze Welt ist schuldig am Tod von Jesus. Und du bist mitschuldig, das machen wir morgen am Karfreitag, du bist mitschuldig, weil deine Sünde es nötig machte, dass der Sohn Gottes, das Lamm, sein musste für dich, das Opferlamm, das stirbt. Und das ist wieder wichtig, dass wir ihm danken können, dass Jesus für uns das vollbracht hat. Pilatus versucht, sich herauszureden und versucht, alles Mögliche in dem Gespräch mit Jesus zu klären. Ich finde das so wichtig in dieser Passionsgeschichte. Der Pilatus ist ganz nah dran an Jesus und er begreift nicht, wer Jesus ist. Es sind ja ganz viele Menschen, die meinen, sie haben mit der Geschichte von der Kreuzigung Jesu nichts zu tun. Und denken, ich halte mich da raus und ich will da keine Stellung nehmen. Und gerade weil sie keine Stellung nehmen, werden sie mitschuldig am Tode von Jesus. Das ist eine Sache, du kannst dich nicht rausziehen. Und jeder Mensch steht vor der Entscheidungsfrage, wie stehst du zu Jesus? Und plötzlich ist Jesus der schweigende große Richter. Und die Leute sind die Angeklagten, wie stehst denn du zu Jesus? Und der Pilatus, der ist so ins Glaubensbekenntnis sogar gerutscht, ohne dass er was getan hat. Weil er nicht gemerkt hat, dass Jesus der Unschuldige ist und damit werden wir mitschuldig an all dem, was geschieht. Also, wie stehst du zu Jesus? Und das ist heute die Frage und wir wissen das, das ist ja nicht zufällig. Wir haben das in diesen Tagen immer wieder betont, dass in der Christenheit ganz viele Namenschristen sind, die mit Christus, mit Jesus Christus nichts anfangen können. Und die immer sich vor der Frage drücken, dann wird das gar nicht mehr erwähnt. Da redet man über Feminismus und über Gendern und über andere politische Themen, über die Ukraine und merkt nicht, dass die Frage ist, wie stehst du zu Jesus? Ist er dein Heil oder bist du einer, der den Tod von Jesus mit verursacht? Und der Pilatus ist einer, der ohne seinen Willen, der meint, er kann sich rausreden, er kann sich nicht rausreden. Die Ehefrau hat es durch den Traum noch erkannt, halte ich da aus der Sache raus, das ist höchst gefährlich. Aber das Wichtige ist, jeder Mensch muss vor seinem Richter Jesus Stellung nehmen. Wie stehst du zu Jesus? Und das ist für uns wieder ganz wichtig. Wir sprechen ja oft mit unseren Enkelkindern, mit ungläubigen Verwandten. Halten Sie sich nicht lange auf in Diskussionen über die Pfarrer. Sagen Sie mir, du hast ja recht, die Pfarrer sind alles Lumpen und die Kirche ist verlogen und was weiß ich. Aber wie stehst du zu Jesus? Verkürzen Sie die Fronten. Und halten Sie sich in dein Vorhutgefecht auf. Die Frage deines Lebens ist, wie stehst du zu Jesus? Und wenn du nicht mit Jesus ein klares Ja hast, bist du verloren. Ob das der Schächer neben Jesus war, der ihn verspottet, oder ob das der andere ist, der Jesus bittet, Herr, denk an mich. Und wer das zu Jesus ein Ja hat, der ist gerettet. Das Ja zu Jesus ist die entscheidende Sache. Und der Pilatus wird, ohne dass er es merkt, verurteilt. Er versucht nochmal aus Jesus herauszubringen, um was es eigentlich geht. Und wie gesagt, das kann ein gottloser Mensch gar nicht entdecken. Bist du ein König? Und Jesus, weil er hat es ja nachher auf die Tafel schreiben lassen, über dem Kreuz. Deshalb, Gott sei Lob und Dank, war die römische Staatsmacht da. Die Juden hätten das nicht auf die Tafel oben geschrieben, Jesus der Judenkönig. Aber der Pilatus hat es oben hinschreiben lassen, Jesus der Judenkönig. Das war natürlich auch sein Antisemitismus, den er da hatte, dass er das so gesagt hat, das ist der Judenkönig, das sind die Juden. Diese Verachtung, die ja schon im Römerreich ganz stark da war und die durchklingt, das liegt natürlich an der Einzigartigkeit des jüdischen Volkes, der Berufung und der Erwählung, was auf der anderen Seite den Antisemitismus so befördert hat. Aber das ist toll, dass das der König ist es. Das hat der Pilatus noch gewusst. Und dann spricht er mit Jesus und bist du ein König? Jesus sagt, ja, aber von einem anderen Reich, nicht ein Reich dieser Welt. Und deshalb kann ich Jesus nur erkennen, wenn ich durch den Geist Gottes die Augen geöffnet habe. Durch die Schrift, durch das Wort Gottes kann ich es erkennen, Jesus ist ein König, ein ganz anderer, der nicht nach den Maßstäben dieser Welt erkannt werden kann. Wir wohnten in Stuttgart noch an der Straße, wo immer die Staatsgäste vom Flughafen kamen. Eines Tages, als ich da merkte, jetzt wird die Straße gesperrt, da kommen die Motorradfahrer mit dem Blaulicht, habe ich schnell meine Tochter geholt und gesagt, jetzt muss ich mal gucken, du kannst zum letzten Mal in deinem Leben einen echten Kaiser sehen. Das war als der Haile Selassie die Hohenheimer Straße runtergefahren ist und oben am Bobser ist noch ein Radfahrer aus einer Einfahrt gekommen und dann die Blaulichtfahrer, weg, 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 jetzt kommt der Kaiser. Nachher haben sie ihn im Volkswagen auf dem Hintersitz nach der Revolution abtransportiert in die Gefangenschaft, den Haile Selassie. Das sind die irdischen Könige. Und du hast doch gar nichts von dieser Macht dieser Welt. Das muss man protzen durch die Titel und durch die großen Ämter, die man hat und durch die Begleitfahrzeuge. Hinten rein fährt dann immer noch ein Krankenwagen zur Sicherheit, falls er einen Schnupfen kriegt oder Corona hat oder sowas. Und das gleich da gesorgt ist für ihn. Und bei Jesus nichts von dem Eures und ganz der Welt an. Das hat Jesus immer abgestreift, weil es um ein anderes Reich geht. Das Reich Gottes ist in unserer Welt immer eine verborgene Größe. Und mich hat das immer bedauert, dass man heute so wenig vom Reich Gottes redet. Das ist ja das, wo die Gläubigen erkennen, was heute in der Weltmission passiert, was in aller Stille und Verborgenheit Gott wirkt. Das Reich Gottes, das ist so groß, wo die Gläubigen sich versammeln in den Gemeinschaften, wo Bauern und Handwerker das Wort Gottes auslegen und wo nicht die Kirchenpracht regiert und die Ämter und alles Mögliche dazugehört. Da braucht man keine Dome, da kann man sich in einer Stube versammeln und Jesus ist mitten da. Das verborgene Reich Gottes. Und das hat Jesus in den Seligpreisungen gesagt, die Armen sind im Geist, die Verfolgten, aber die, die reines Herzen sind, das sind die zum Reich Gottes. Und selig seid ihr, glückselig. Das ist ein Glück, das man in dieser Welt gar nicht finden kann. Dass Jesus denen schenkt, die zu diesem Reich kommen und das mit der Wahrheit, das ist in unserer Welt natürlich etwas, wo der Pilatus grinsen muss. Was ist denn Wahrheit? Welche Zeitung liest du? Die eine Zeitung behauptet das und die andere das. Zu welcher Partei gehörst du in der Welt? Die Wahrheit wird ja zurechtgelegt nach Gutdünken. Und die Wahrheit ist ein Kaugummi, das man verdrehen kann. Er war ja Politiker und er war natürlich ein ganz gewiefter Diplomat, der Pilatus. Deshalb hat der Kaiser ihn in diese Provinz geschickt, weil da immer Unruhe war, da war immer Spannung. Das ist ja im Film Ben Hur toll dargestellt, was da war in diesem Judäa. Und der Pilatus hat das ganz toll gemacht. Er war natürlich einer, der mit allen Leuten getrickst hat. Der hat 5 Grade sein lassen können. Und deshalb haben die Juden gesagt, wenn du uns nicht willfährig bist, dann zeigen wir dich beim Kaiser an. Wir haben so viel Anklagen gegen dich in der Schublade, wo er der Diplomat gehandelt hat. Das müssen Sie wissen, Politiker müssen immer so reden. Volker Kauder hat mal zu mir gesagt, Putin ist ein lupenreiner Demokrat, das wird er heute sicher auch nicht mehr sagen. Also ein lupenreiner Demokrat. In der Welt muss man das mit der Wahrheit immer ein bisschen großzügig nehmen. Und wir kennen das ja in unseren Zeitungen, wo man auch was Zeitungspapier lügt. Und die Diplomatie, was geht mich mein dummes Geschwätz von gestern an, da kann man alles anpassen. Pilatus war ein Mann der Politik und in der Politik muss man mitmachen, sonst kommen sie nicht durch, sonst werden sie nicht mehr gewählt und da muss man sich anpassen. Der arme Pilatus, er hat ja in Deutschland sein Leben beschlossen, in Trier, das weiß man aus der Überlieferung. Er wurde dann nach dem der Kreuzigung von Jesus aus anderen Gründen. Die Römer haben einiges vorgebracht, weil er auch ja die römische Staatsmacht provozierend mit den Soldaten in den Tempel eindringen ließ, hat der Kaiser ihn abgesetzt. So geht das ja immer gern, so wie man die Ministerin wegen Ahrtal dann absetzt, weil sie da Urlaub gemacht hat in der Zeit, das kommt dann raus. Und dann hat er in Trier sein Leben beschlossen. Es sind ja arme Würstchen, die Politiker. Wir wollen für sie beten, aber keiner von uns kann das so, wie die das können in der Diplomatie. Das ist in der Diplomatie, da gilt eine andere Sprache, eine mehrdeutige Sprache. Und dann sagt Jesus, ich bin von der Wahrheit. Und was ist denn die Wahrheit? Die Wahrheit Gottes. Und nur der erkennt, wer Jesus ist, der die Wahrheit Gottes kennt. Was ist denn die Wahrheit? Dass ich ein verlorener Sünder bin und ohne einen Heiland in die Hölle komme. Ich brauche einen Retter, weil ich mich nicht selber erlösen kann. Nur wer die Wahrheit über sich erkannt hat. Wissen Sie, dass nur der an Christus glauben kann, der die Sünde seines Lebens erkannt hat, der einmal die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis gemacht hat. Ganz viele Menschen haben das nicht. Und ganz viele Mitchristen sagen, ich bin gut, stimmt doch nicht. Ach mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte, Christian Krieger, und wenn dein Blut nicht für die Sünde reicht. Das Wissen um die Macht der Sünde, das ist das Einzige, wo man die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis machen kann. Über die Wahrheit, und das ist heute die schlimmste Not, dass man über die Sünde gar nicht mehr redet. Die Sünde ist die schlimmste Not. Es war ja der Journalist Fleischhauer, ein mutiger Mann, der auch im Fokus so wichtige Sachen schreibt. Der hat vor Jahren eine Spiegelnummer gestaltet, ein Spiegeljournalist war er damals, über die Sünde. Und er hat gesagt, über die Sünde wird auch in den Kirchen nicht mehr gesprochen. Das will man nicht mehr, ist doch nicht mehr modern. Dabei sagt er, noch nie hat die Sünde so grassiert wie heute. In der Unmoral, in den Filmen, in der Wirtschaft, in der Politik, wo wird so überall, wo man hinguckt, mit den Bankerboni an, aber man redet nicht mehr über die Sünde. Und in der Kirche nicht mehr. Sie merken, da ist nicht ihre Heimat, wo man nicht mehr von der Sünde des Menschen redet. Wir können uns aus der Macht der Sünde nicht befreien, weil das die Umstrickung ist, das ist das Thema der Bibel. Und das ist die Wahrheit, die gilt. Und das gilt für den David und das gilt auch für all die, von den Abraham und von den Jakob, das sind alle erlösungsbedürftig. Und der Pilatus weicht der Frage aus, als Jesus von der Wahrheit redet. Er weiß, gibt es denn eine Wahrheit wirklich? Vielleicht ahnt er es noch von Ferne, aber der Geist Gottes muss uns das erleuchten. Ich habe es Ihnen schon einmal in den Andachten gesagt, die dabei waren. Johannes 14 ist das ganz wichtig. Wenn der Geist der Wahrheit kommt, der Heilige Geist, der Tröster, wird er die Welt überführen von der Sünde und vom Gericht. Und er wird Jesus verklären. Das sind die zwei Seiten. Geist Gottes deckt Sünde auf und macht Jesus groß, meinen Erlöser. Das ist mir leid, dass immer wieder bei vielen Gruppen dann über den Heiligen Geist verrückte Dinge sind, wenn man sie auf dem Boden rumwerkelt, sei das vom Heiligen Geist. Nein, der Heilige Geist deckt Sünde auf und macht Jesus groß, den einzigen Erlöser. Und da weicht Pilatus dieser Frage aus und darum ist er ein armer Mann in der Passionsgeschichte. Er sagt dann, in einem Evangelium kommt, was soll ich jetzt mit Jesus machen? Was soll ich denn mit Jesus machen? Das ist wie wenn Ihnen jemand was schenkt, was Sie nicht brauchen können. Soll ich das in Müll stopfen oder was? Was mache ich mit Jesus? Ich fange mit dem Zeug nichts an. Wissen Sie? Der arme Mann. Ich fange mit Jesus natürlich nichts an. Da muss Jesus herstehen für den ukrainischen Krieg und Golgatha dann so sein, wie wir gestern sagten, das ist erschütternd, was die Kursche sagt. Nein, wenn ein Mensch das nicht versteht, dass Jesus mein Heiland ist und mein Retter. Und ohne Jesus bin ich verloren. Ohne Jesus kann ich nicht im Gericht Gottes bestehen. Armer Pilatus, und am Ende steht das müssen wir noch sehen, bevor wir dann morgen in dieser Leidensgeschichte weitermachen. Heute Abend reden wir vom Abendmahl, das Jesus eingesetzt hat. Aber dass wir das einmal begreifen, was soll ich denn mit Jesus machen? Ich denke immer, viele Konfirmanten stehen da im Konfirmationstag, jetzt war es eine schöne Feier, was soll ich jetzt mit dem Jesus anfangen? Wie wenn die Tante eine Mütze strickt für einen Konfirmanten, sagt, mit dem fange ich doch nichts an, das schmeiße ich fort. Unbrauchbar. Wirken Sie in dem ganzen Leben auf das eine zu, dass Menschen begreifen, wer Jesus ist, der Heiland der Welt. Und helfen Sie dazu, dass Sie selber erkennen, damit er das Heil wird, die Rettung für sie, ihrer Sünde. Das ist ganz erschütternd. Pilatus, weil er nicht von der Wahrheit hatte, kann er nichts tun. Er versucht dann noch einen kleinen Trick. Das kommt dann auch noch, dass er das Mitleid erregen will. Aber Jesus braucht kein Mitleid. Er ist der König. aller Könige und der Herr aller Herren. Braucht nicht unser Mitleid. Und er stellt den Barabbas daneben hin. Und das ist erschütternd, dass die Leute sich eher für Panzerlieferungen nach Ukraine begeistern als für Jesus in den Passionstagen. Und für den Krieg noch begeistern und dafür sind statt, dass sie sagen, ich will den Friedefürsten in meinem Herzen haben. Wir brauchen Jesus. Der Barabbas war ein ganz schlimmer Revolutionär, aber die sind in der Welt immer bewundert. Und die meisten Präsidenten dieser Welt kommen aus so einer Vergangenheit her. Das Erschüttern, das ist das Reich der Welt. Und Jesus macht es ganz anders. Er ist gestorben als Erlöser für unsere Sünden. Was soll ich denn mit Jesus tun? Jesus, komm du in mein Herz, sei du mein Erlöser und mein Retter und mein Heiland. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du in diese Tiefe meiner Schuld hinabgestiegen bist. Und du hast mich erlöst. Ich kann mich selber nicht retten aus meiner Verlorenheit. Aber du bist der Heiland und nicht nach den Ordnungen dieser Welt. Und wir wissen, dass dein Reich ein wirkliches Reich ist, dass wir in deiner Gegenwart leben dürfen. Und wo du bist, da ist auch die Traurigkeit nicht mehr traurig. Und wo du uns nahe bist, da ist selbst der Weg ins Sterben, der Weg zum Himmelreich. Da wird alles verklärt und da ist diese Welt verwandelt. Dein Reich ist angebrochen und du herrschst. Wir erleben das auch, wie wunderbar du uns auch täglich überschüttest mit Gutem, wie du uns nahe kommst. Herr, mach uns zu Bürgern deines Reiches, deines kommenden Reiches. Und wir freuen uns, dass wir das Bürgerrecht im Himmel bei dir haben. Du hast es uns erworben, du hast es uns geschenkt. Wir bitten jetzt auch für unsere Lieben, die dich nicht erkannt haben, ganz besonders für die junge Generation, aber auch für die Gemeinden, dort, wo wir herkommen, wo dein rettendes Evangelium nicht verkündet wird. Ach, Herr, öffne doch die Augen dieser Leute, dass sie sehen. Du bist der Heiland, der Erlöser und der Retter. Es gibt ohne dich keine Errettung aus dieser verlorenen Welt, in der wir leben. Amen.